Herzlich willkommen zum Frontispitz-Literatur-Podcast, Folge 195. Nur noch 5 Folgen bis zur 200. Mein Name ist Philipp Stöfer und bei mir natürlich die ausgeschlafenen, gut vorbereiteten Max Bringmann und Alexander Rüske. Grüß euch.
Hier sind wir. Grüße.
Hallihallo.
Heute, wie in der letzten Folge von Christian Krachts eher angekündigt, müssen wir eine Diskussion fortsetzen, für die wir keine Zeit hatten bei der letzten Buchbesprechung. Ja. Alex, Wunder-Triggerpunkt, der Klappentext. Ja. Da schmieren wir heute ein bisschen Penatencreme drauf und gucken wir mal, ob wir das ein bisschen abheilen können. So, Aufhänger. Für alle die Christian Kracht eher die Folge noch nicht gehört haben. Punkt war der Klappentext dieses Buches und dass er Alex ein wenig getriggert hat. Mhm. Und du kannst doch noch mal kurz erklären, was dein Problem mit dem Klappentext war, beziehungsweise was dein Problem generell mit Klappentexten vielleicht ist. Mhm. Und dann schauen wir mal, was wir heute daraus so für ein buntes Potpourri basteln. Denn wir werden uns generell mal anschauen, was ist überhaupt ein Klappentext? Wer schreibt den, also wer verzapft den? Was kommt da überhaupt drauf? Was macht einen guten Klappentext vielleicht auch aus? Und was sind schlechte Klappentexte? So, genau. Alex, aber bitte erstmal dein Grund für Hass und Häme.
Also ich habe überhaupt gar kein Problem mit Klappentexten. Im Gegenteil, für mich ist so ein Klappentext geradezu von herausragender Bedeutung für die Kaufentscheidung für ein Buch. Ich komme ja noch aus einer Zeit, wo es das Internet jetzt nicht gab, wo es keine Amazon gab, wo es keine, ich habe auch keine Feuilletons damals gelesen, Fernsehbeiträge über Literatur habe ich nicht geschaut. Ich bin also in die Buchhandlung rein, habe mir das Buch genommen, also der Punkt 1, das Buch muss optisch vom Cover vorne ansprechend sein und dann habe ich mir den Klappentext durchgelesen und das ist bis heute hängen geblieben. Also bis heute kaufe ich Bücher in erster Linie dann, wenn mir auch der Klappentext hinten drauf gefällt. Und es gibt eine ganze Reihe von Büchern, die hätte ich mir, wenn mir jetzt der Autor nichts gesagt hätte, wenn ich jetzt nicht wie hier für den Podcast irgendwo einen Grund gehabt hätte, dieses Buch zu lesen, hätte ich mir Christian Krachts Buch eher nicht gegönnt. Einfach schon der allererste Satz, ich würde ihn an der Stelle nochmal kurz vorlesen, in der kleinen schottischen Stadt Stromness auf den Orkney-Inseln lebt Paul, ein Schweizer Dekorateur und Inneneinrichter. Und gerade dieses Schweizer Dekorateur und Inneneinrichter ist eine so Also eine Information, die so unfassbar unwichtig ist, das hätte mich abgestoßen. Das hat mich wirklich getriggert. Das ist für mich nichts, was hinten auf ein Buch gehört. Ich werde nachher noch, ich habe nachher mal ein schönes Beispiel. Da macht es der Verlag richtig, weil das ist auch nur ein einziger Satz, der hinten drauf steht. Und dann nenne ich einfach mal zu diesen Personen dort deren Berufe. Und da werde ich auch sehen, das ist doch schwachsinnig. Wenn der Verlag das draufgeschrieben hätte. Ich weiß nicht, warum er es hier gemacht hat, aber dieses Dekorateur und Inneneinrichter, das erinnert mich eben an diese Rosamunde Pilcher-Filme, wo die, keine Ahnung, hübsche, die sind ja dann auch immer hübsch, ne? Die hübsche Magdalena oder sowas, die Floristin und so weiter, das ist mir so egal. Zumal das eine Information ist, glaube ich, die im Buch auf den ersten 3 Seiten sowieso 2 oder 3-mal erwähnt wurde, dass er Schweizer ist, dass er Innenarchitekt ist und als Dekorateur gearbeitet hat. Das hat hinten auf nichts zu suchen. Das schreckt mich ab. Da habe ich echt ein Riesenproblem mit solchen Sachen. Ich hätte mir das Buch nicht gekauft. Alleine nur aufgrund des ersten Satzes, da kann danach kommen, was will. Das ist für mich ein absolutes, eine Red Flag, wie man so schön sagt, wie man jetzt Neudeutsch sagt. Nee, das triggert mich total, soweit, sowas.
Also, kurz zur Erklärung, ich würde jetzt mal ein bisschen aus Wikipedia zitieren. Ein Klappentext, auch Blurb, ist erstmal der Einschlag-Klappentext eines Schutzumschlags. Also normalerweise früher, beziehungsweise jetzt bei Hardcover-Büchern, die haben ja meist noch einen Papiereinschlag und da geht es eigentlich um den Text innen. Aber auch der Text auf der Rückseite wird als Klappentext bezeichnet. Das haben wir, glaube ich, in den letzten Folgen, oder ich hauptsächlich immer als Backcover-Text betitelt. Das ist jetzt, war mehr so eine Wortneuschöpfung von mir scheinbar. Eigentlich heißt es Klappentext. So. Die Klappentexte werden in der Regel von der Marketingabteilung des Verlags geschrieben. Und die erfüllen eigentlich einen doppelten Zweck. Einerseits sollen sie über den Inhalt informieren. Da können wir gerne nochmal drüber sprechen gleich, ob sie das wirklich tun. oder ob sie teilweise eher auf eine falsche Fährte locken. Und zum anderen sollen sie zum Buchkauf animieren. Und gerade deswegen bedienen sie sich oft eines besonderen und doppeldeutigen Vokabulars. Zitat Ende. Also und je nach Größe der Verlage erstellen die Marketingabteilungen, die den jeweiligen Titel betreuen, die Verlagslektoren oder die Autoren selbst die Klappentexte. Wobei, das steht hier extra noch dabei, letztere, also die Autoren, je nach Vertrag zuweilen hierfür gar kein oder nur bedingtes Mitspracherecht haben. Also es kann sein, gerade bei kleineren Autoren würde ich das vermuten, dass diese überhaupt keinen Einfluss darauf haben, was hinten auf ihrem Buch draufsteht. Mhm. Vielleicht hat einen Christian Kracht, vielleicht hat einen Daniel Kehlmann, vielleicht haben die ein Vetorecht, um zu sagen, Freunde, also das bitte nicht. Oder haben das Recht, sozusagen das am Ende abzusegnen. Vielleicht aber auch nicht. Das ist Sache des Vertrags. So, das ist prinzipiell die Idee dahinter erstmal. Eigentlich sollte der Klappentext eine kurze und prägnante Zusammenfassung des Buchinhalts liefern und vielleicht Informationen zum Autor oder Empfehlungen von anderen Lesern oder Kritikern. Da können wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, ob das wirklich sinnvoll ist. Ja, in der Regel ist der so um die 150 Wörter lang. Soll Interesse wecken, ohne allerdings, und das ist ja ein wichtiger Punkt, zu viele Details preiszugeben. Also wollen natürlich keine Spoiler hinten drauf haben. Rein von der Marketingseite her ist diese Mischung aus Buchcover und Klappentext ein essentieller Bestandteil der Buchvermarktung. Das heißt, für Verlage ist diese Kombination aus Cover und Klappentext mitentscheidend über Erfolg und Misserfolg eines Buches. Weil die meisten Buchkäufer sind eben keine Feuilletonleser. Die viele Bücher werden ja auch nicht im Feuilleton besprochen. Das heißt, die meisten Bücher verkaufen sich darüber, oh, das Cover ist schön, was wir ja gerade ganz deutlich auch an der jüngeren Covergestaltungsgeschichte sehen, dass Cover wieder sehr, sehr viel ins Auge springen und besonders sich hervortun wollen, sei es mit Prägedrucken, mit besonderen Farben, mit weiß der Geier was. Mhm. Also für die Marketingabteilung und für die Verlage ist das ein essentieller Bestandteil. Und die meisten kaufen eben nach Cover und eben nach Klappentext. Und ein guter Klappentext sollte neugierig machen und nicht abschrecken. So, das erstmal so zur Theorie. Und jetzt kommen wir zur Praxis. Sehr gerne.
Ja, okay.
Max. Ja, genau. Und jetzt kommen wir zur Praxis, wie sich das so darstellt. Alex, du hast ja schon gesagt, du liest Klappentexte und für dich ist das ein wichtiger Verkaufsgrund. Also du passt sozusagen auch in dieses Verlagsschema.
Ja, definitiv, definitiv.
Ja, und Max, wie sieht es bei dir aus? Oder wolltest du das ans Ende
stellen? Alles gut. Ich hatte es ja schon in der Christian Kracht-R-Folge gesagt, wenn Alex es nicht angesprochen hätte, ich hätte dieses Backcover gar nicht gelesen. Ich habe wirklich jetzt festgestellt, in ganz vielen Fällen lese ich das überhaupt nicht, was da hinten draufsteht oder was innen drin steht.
Krass.
Maximal, wenn mich interessiert, wer der Autor ist, aber das hat dann auch nichts mit dem Klappentext zu tun. Und es gibt quasi keine Buch-Spontankäufe, bei denen ich ein Buch kaufe, von dem ich noch nie gehört habe oder das mir nicht empfohlen ist. Es gibt keinen Fall, wo beide Fälle oder beide Optionen nicht zutreffen. Entweder ich bin im Buchladen und denke, haben Sie noch eine Idee? Und dann kriege ich einen netten, freundlichen Ratschlag und denke, ach ja, das ist gar keine schlechte Idee und selten bin ich enttäuscht worden. Oder, und da kommt jetzt, und da hat Alex völlig recht, ich bin nicht das Zielpublikum für diese Klappentexte. Ich habe bei Spotify alle Podcasts von der Zeit, was liest du gerade, den FAZ-Bücher-Podcast, das Literarische Quartett, alles, was der Deutschlandfunk macht und Deutschlandfunk Kultur, all diese Sachen. Ich lese Perlen, ich habe den Perlentaucher-Newsletter dreimal am Tag. Also das ist sowohl Theater als auch Kultur, Zeitungsbesprechung als auch Buchbesprechung, die dann immer mit drin sind. Wenn mich was zu einem Buch interessiert, gehe ich zu Perlentaucher und lese mir die 6 Rezensionszusammenfassungen durch und weiß, um was es geht. Es kommt nicht vor, dass es mich interessiert, was da hinten drauf steht. Das Einzige, wo das der Fall ist, Philipp, ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist, wenn wir unsere Verlagsvorschau machen, machen wir genau das. Das, was dort steht, steht meist auch dann hinten drauf. Zumindest Teile davon. Mhm. Und da kann man dann vielleicht doch mal was ableiten. Jetzt kommt aber für mich dazu, in vielen Fällen ist ein Buch auf der es könnte interessant sein Skala. Also wenn's Autor, Titel, was auch immer hat, wo ich sage, das kann man machen, dann steht sowieso auf der Liste. Aber wenn es jetzt so ein, ich nenne es mal das Borderline-Buch ist, zwischen schreibe ich es mit auf oder schreibe ich es nicht mit auf, dann gucke ich mal in die Ideen. Und ich kann weniger sagen, Buch interessiert mich, als es gibt 4, 5, 6, 7, 20, 200 Schlagwörter. Wenn die dort mit drin vorkommen, kann ich sagen, lese ich nicht. Interessiert mich nicht.
Darf ich da mal was erwidern? Jetzt weiß ich gar nicht mehr genau wo. Ich habe jetzt im Vorfeld zu der Folge heute, habe ich mir natürlich mal dutzende Bücher in die Hand genommen und einfach mal umgedreht und geguckt, was da eigentlich draufsteht. Und dann mir daher auch einige rausgesucht, bei denen ich mir hundertprozentig sicher bin, ich habe mir die damals gekauft. Ich bin in den Laden gegangen, habe die mehr oder weniger zufällig gesehen. Mir hat der Klappentext gefallen, ich habe sie mitgenommen. Das ist das Schöne, dass das auch häufig irgendwelche Mängelexemplare sind. Und die haben da meistens noch diese fetten Sticker vorne drauf. Also die sind wirklich vom Grabbeltisch. Aber darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus. Mir ist nämlich aufgefallen, Klassiker der Weltliteratur haben in aller Regel keinen Klappentext mehr. Das kann ganz extrem sein, wie bei, eigentlich finde ich das grandios, von, ich weiß nicht, wie man den Namen richtig ausspricht, spricht J.D. Salinger, vermute ich mal, der Fänger im Roggen. Ihr beide könnt es jetzt sehen an der Kamera, die Zuschauer, denen muss ich das vielleicht bloß erklären. Da sieht es auf der Rückseite nämlich exakt so aus.
Ah, großartig.
Das ist quasi Spiegelschrift, also das Cover gespiegelt auf der Rückseite, als wenn du quasi vor einer Scheibe stehst und von innen siehst, was man von außen lesen kann. Da gibt es auch im Inneren keinen Klappentext, keinen Text, der jetzt erklärt, worum es da geht. Und das hast du natürlich ganz häufig bei dieser alten oder wichtigen oder großen Literatur, auch 1984. Da steht in meiner Ausgabe nicht drauf, worum es geht. Muss man in aller Regel auch nicht, weil ich glaube, die allermeisten Leser, die sich für dieses Buch entscheiden, wissen definitiv, worum es eigentlich geht. Ja, die lesen das Buch halt wirklich nur der Geschichte wegen. Bei Franz Kafka, den Ausgaben, die ich habe, steht bei keinem Buch hinten drauf, worum es geht. Ne Prozess Amerika oder das Schloss oder wie auch immer die Geschichten, da weißt du in aller Regel, was drin steht. In den meisten Fällen, ja, vielleicht in unserer heutigen Zeit. Was mir als zweites, das kann jetzt aber das reine Gefühlssache sein, wenn du einen ganz, ganz neuen Autoren hast, der gewissermaßen frisch auf den Markt kommt, sind die Klappentexte in aller Regel ausführlicher als bei Autoren, die schon viele Bücher auf den Markt geschmissen haben. Also das unterstreicht vielleicht nochmal so ein bisschen das Verkaufsargument. Und den dritten Punkt habe ich jetzt vergessen, das hätte ich vielleicht mal und was mir dann noch aufgefallen ist, Philipp hat ja das auch vorgelesen, so ein bisschen diese verschnörkelte Sprache oder wie hast du gesagt, zweideutige Sprache. Horrorliteratur, Thriller-Literatur funktioniert in der Hinsicht unfassbar gut. Aber es gibt so Literaturstücke, hatten wir auch gelesen, hatte ich letztens in der letzten Folge auch angesprochen, hatten wir selber, waren wir glaube ich sogar aller Meinung, als wir das Buch gelesen haben, Accabadora von Michaela Mogia. Wenn der Text, der hinten drauf steht, überhaupt nichts mit dem Inhalt zu tun hat, ist auch kacke.
Ja, wenn es irreführend ist, genau.
Das ist dann wirklich bewusst irreführend oder ich weiß nicht, vielleicht sind wir auch wirklich nicht, Max hat das ja gesagt, nicht das Publikum, das angesprochen werden sollte. Vielleicht können Leserinnen und Leser mit diesen ich weiß gar nicht, wie das ausdrücken soll, mit diesen nichtssagenden Texten was anfangen. Ich konnte es nicht. Aber das sind so ein paar Beobachtungen, die ich hatte, wo ich mir die Bücher mal durchgeschaut habe. Also der Klappentext als solcher muss nicht zwangsläufig sein, wie gesagt, bei vielen Klassikern ist der vielleicht eher unwichtig. Wird in den Erstausgaben, wird das garantiert auch drauf gestanden haben, damals. Wobei ich weiß jetzt gar nicht, wann der Klappentext erfunden wurde. Aber ich denke schon, dass das früher schon irgendwo eine Beschreibung mit dazu gab.
Ja. bei den Klassikern, deswegen habe ich so ein bisschen Gesicht gezogen, bei den Klassikern ist es schwer, aber ich glaube mittlerweile, wer Klassiker liest, ist schon eine Weile im Lesegame drin, um sich genügend zu informieren, was er dort in die Hand nimmt. Weil wenn ich jetzt junge, nachrutschende Lesegenerationen mir anschaue und wenn man sich mit denen unterhält, die wissen nichts über diese Klassiker. Die kennen diese Klassiker nicht. Die haben auch überhaupt gar kein Gefühl dafür, worum geht's in Krieg und Frieden? Worum geht's in Don Quixote? Was ist das?
Ist ein Argument, ja.
Stimmt. Ja, und ja. Die bräuchten vielleicht einen Klappentext dafür. Die trauen sich aber an solche Literatur nicht ran. Hätte ich auch nicht, ganz ehrlich. Also es wäre mir ja nicht anders gegangen. Aber also jedenfalls nicht pauschal. Ich stehe nicht auf und sage, ich habe noch nie ein Buch gelesen. Ich gehe jetzt mal in den Buchladen und dann suche ich mir mal in der staubigen Ecke, wo die Klassiker stehen, die jetzt mittlerweile auch schöne Neuauflagen haben, aber dann 40, 50 Euro Aufwärtskosten. Mhm. Auch, also das ist alles an dieser Klassiker-Ecke. Du kannst an die Anaconda-Richtung gehen. Die sind günstig, machen aber jetzt optisch für ein junges Lesepublikum nicht so viel her.
Die sind schon edel. Die sind ja teilweise in hier Cabra-Lederausgabe und sowas und kosten trotzdem bloß 15 Euro.
Ja.
Und ich würde dir dahingehend widersprechen, guck dir die neuen Thomas-Mann-Ausgaben an. Beim Fischer Verlag, irgendein anderer Verlag, den ich gerade wieder vergessen habe, ich glaube Kiwi oder Surkamp, nein, Surkamp sogar, macht nochmal Brecht neu. Alle 7 Euro sehen auch alle hübsch aus, weil die auf Masse gemacht werden.
Ja, was auch es völlig ist Mann okay ja, ist. Ne, und das sind, die gehen auch so, ist auch Schulliteratur zum Teil.
Ja, klar, aber die Cover sind auch so hübsch.
Ja. Das stimmt.
Wo ich jetzt festgestellt habe, dass sie alle KI-generiert sind. Aber egal.
Da haben wir ja auch schon diverse Fragezeichen dazu gehabt. Ich wollte noch eine zweite
sagen, wo das Problem liegt. Oh ja, Philipp.
Ja, ich habe noch eine zweite Sache, nämlich mit diesen irreführenden Sachen. Und da kommen wir dann auch nochmal drauf, wenn einfach der Klappentext tatsächlich nichts mit dem oder wenig mit dem Buch zu tun hat. Das heißt, du liest den Klappentext, denkst, oh, das Buch geht in die und die Richtung, liest das Buch dann selber und stellst fest, nee. Okay, das ist das eine. Und das andere, was du noch angesprochen hast, wenn ein Autor viele Bücher geschrieben hat, dann wird der Klappentext kürzer. Dann kann es aber dazu kommen, und das finde ich mittlerweile eigentlich eine Frechheit, dass Verlage das machen. Ich weiß nicht, warum das kommt. Und jüngst bei Herfried Münkler Macht im Umbruch steht auf der Rückseite unten drauf gedankensprühend. Also ein Zitat von in dem Fall der Zeitung beziehungsweise dem Radiosendung. Gedankensprühend. Ein äußerst wichtiges Buch in äußerst schwieriger Zeit. Deutschlandfunk über Welt in Aufruhr. Das Buch vorher. Also auf die Rückseite von dem Buch zu schreiben, dass der Autor schon mal ein gutes Buch hatte, ist so nichtssagend. Es sagt null und nichts über dieses Buch aus, außer der hat schon mal ein gutes Buch geschrieben. Also das sind Vorschusslorbeeren.
Was sonst immer eigentlich hinten drauf steht bei ihm, der Einmann Think Tank. Das ist irgendwann mal 2010 oder so von der Zeit geschrieben worden. Und das stand eigentlich jetzt auf jedem Buch hinten drauf, weil die Formulierung finde ich auch sehr witzig. Aber ich kann schon zustimmen. Teilweise ist das irreführend, aber ich sage euch, das Hauptproblem sind Literatur oder richtig literarische Werke. Christian Krachts Er lässt sich nicht mit 5 Wörtern oder mit 2 Sätzen zusammenfassen, ohne dass du den gesamten Text vorwegnimmst. Ich gebe euch noch ein Beispiel, jetzt aber mal nicht für ein Buch, sondern für einen Film. Wenn ihr für den Film Pulp Fiction einen solchen Text schreiben müsstet, der wird immer Mist. Weil egal, was ihr dort erzählt, entweder nimmst du die gesamte Handlung vorweg, was blöd ist, oder du nimmst die Erzählstruktur vorweg, wenn jemand das noch nicht gesehen hat. Das darfst du nicht machen. Die Erzählstruktur ist das, was den Film so genial macht. Und oder du fängst an mit, ja, ein Pärchen sitzt in einem Café, unterhält sich über ihre Spitznamen und begeht einen Überfall. Das spielt keine Rolle mehr in dem Film. Also doch, schon, aber jetzt nicht die Hauptrolle. Gleiches, das gab es ja mal als kleinen, also ich fand das immer sehr lustig, keine Ahnung, wenn du solche Klassiker zusammenfasst, klingt das auch komisch. Junger, aufstrebender Ingenieur macht einen Krankenbesuch und bleibt 7 Jahre. Das ist der Zauberberg, aber das klingt doch kacke.
Ja, Krieg und Frieden. Also, ne? Also im ersten Buch geht es um die Napoleonischen Kriege, im zweiten nicht mehr. Saul. Ja,
also, ich glaube nämlich, wenn du so historische Romane hast, super, da kannst du das Setting schildern. Du kannst vielleicht noch sagen, wer die Hauptfigur ist, um die es jetzt geht. Habe ich jetzt gesehen bei Rebecca Gablé, bringt ein neues Buch raus. Mhm. Ende dieses Jahres. Da bietet sich das an. Oder ich habe jetzt, was ich von ihr weiß, ist der Prix Goncourt-Gewinner dieses Jahr. Und da heißt es dann, in dem kleinen ligurischen Dorf Pietra d'Alba treffen sie zum ersten Mal aufeinander. Viola, Tochter einer Adelsfamilie, eine junge Frau voller Freiheitsdrang, die nicht in ihre Zeit zu passen scheint. Und Mimo, ein begabter Bildhauer aus einfachen Verhältnissen, dessen Leben eine unerwartete Wendung nimmt. Ich finde, das macht schon durchaus Bock. Aber wenn du jetzt das über den Schweizer Innenarchitekten dort erzählt hättest, ja, auch sein Leben nimmt eine crazy Wendung. Und sind wir ehrlich, wenn ein Buch keine Wendung nehmen würde, wäre es echt langweilig.
Das ist vollkommen
richtig. Also dann passiert halt nichts.
Aber also ich lese, es klappen Texte, Entschuldigung.
Nee, mach du erstmal. Okay. Ich würde also, was auf Max noch was erwidern wollen.
Dann mach du erstmal.
Du hast ja von Pulp Fiction gesprochen und eigentlich passt das, weil Pulp Fiction ist halt einfach mal der Kultfilm. Und dann hast du gleich danach gabst du wieder auf Christian Krachts R. Man muss natürlich auch sagen, dass der Klappentext immer so ein Stück weit den Zeitgeist, glaube ich, auch widerspiegelt. Ich habe jetzt mal bei meinen Büchern einfach mal einen Klappentext gefunden. Das schwöre ich euch, heute kein Verlag mehr schreiben. Ich würde einfach mal bloß den einen Satz draus vorlesen, um den es geht. Die Dunkelheit bietet ihm Schutz und Sicherheit bis zu dem Tag, an dem sein Vater stirbt und er beobachtet, wie dessen Leiche gegen die eines namenlosen Penners ausgetauscht wird. Das würde heute keiner mehr schreiben. Das ist halt einfach nur. Das Buch selber stammt von 2005. Also Dean Koontz, Geschöpfe der Nacht. Würde heute kein Verlag mehr schreiben. Und ich wollte noch mal auf 2 Schritte zurückgehen. Du hast vorhin gesagt, es gibt so 200 Stichwörter oder 120 Stichwörter. Wenn die hinten drauf kommen, weißt du, liest du das Buch nicht. Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, dass ich sehr getriggert werde von so manchen Sachen. Wenn sie hinten draufstehen, wird das Buch gekauft. Ich musste da sehr grinsen, dass wenn man sich da so selbst auf einmal im Spiegel in Anführungszeichen wieder sieht. Soll ich einfach mal, ich fand das klasse, weil das ist ja
Gib ein Beispiel.
Das ist so ein richtig schön dreigeteilter Satz. Das geht um Flannery O'Connors Keiner Menschenseele kann man euch nicht trauen. Quatsch, Keiner Menschenseele kann man noch trauen. Das ist eine Geschichtensammlung von ihr. Also das gibt es jetzt nicht im amerikanischen Original, wenn mich nicht alles täuscht. Für den deutschen Markt hat man so ein paar Geschichten rausgesammelt. Dementsprechend ist der Klappentext jetzt natürlich nicht über eine einzelne Geschichte, sondern einfach mal über das Gesamtwerk, in Anführungszeichen. Und der große, fette Satz, ne, der hinten drauf steht, dreigeteilt. Ich musste grinsen, also ich habe mich da voll wiedererkannt. Der Satz geht los: Die Wiederentdeckung einer der größten Erzählerinnen des 20. Jahrhunderts. Ich sagte mir, ja, gut, interessiert mich jetzt herzlich wenig. Bindestrich: Geschichten über Amerikas dunkles Geheimnis. Da haben sie mich schon so ein bisschen getriggert, dass man den Süden nennt. Und ich glaube, in dem Punkt war klar, damals für mich, das Buch kaufst du jetzt. Ich habe es auch nicht bereut.
Sehr gut.
Also in der Hinsicht hat der Verlag tatsächlich alles richtig gemacht und mich da an Angelhaken gehabt. Ist halt einfach mal so Arsch auf mein Haupt.
Ja. Flip. Aber das kann halt auch genau ins Gegenteil umschlagen, nämlich wie Max das sagt, dass es eben Wörter gibt, wo man sagt, boah, nee, lese ich nicht. Wir hatten das in der Verlagsvorschau mit diesen Tropes. Wenn hinten drauf steht, dieses Buch bedient die und die Tropes, dann bin ich raus. Also dann ist das einfach, dann regt sich in mir der Widerstand. Gleich wie mittlerweile, wenn auf Büchern hinten drauf steht, ich habe hier ein Beispiel, das ist schon ein bisschen älter, deswegen, das war noch die Zeit, wo man das überall drauf schrieb, Patrick Rothfuss, Der Name des Windes. Für mich ist Der Name des Windes die überzeugendste Fantasy seit Tolkiens Der Herr der Ringe. Dennis Scheck, Dankeschön. Dieser permanente Herr-der-Ringe-Vergleich. Mhm. Es gab eine Zeit, also gerade so in den 2005 bis 2010, 11, 12, jedes zweite Fantasy-Buch hat, also High-Fantasy-Buch, hat diesen Herr-der-Ringe-Stempel hinten drauf bekommen. Das ist der neue Tolkien, das ist der neue Herr der Ringe, die Fortsetzung vom Herr der Ringe. Bei Robert Jordan beim Rad der Zeit, das ist ein bisschen älter, stand auch drauf, er schreibt die Welt fort, die Tolkien erfunden hat. Nee, alles Quatsch.
Es gibt Tolkien, keinen. Das waren so die Hashtags aus der Literaturzeit. Hochliteraturzeit wahrscheinlich. Hm?
Hochfantasy, ja. Aber es gibt keinen, ich habe keinen Fantasy-Autor erlebt, der ist und schreibt wie Tolkien. Das gibt es nicht. Das kann es heute auch nicht mehr geben. Kann es in der Form auch nicht mehr geben. Aber der Punkt ist, wie Tolkien dieses Werk aufgebaut hat. Er hat sich eine verdammte Sprache ausgedacht und danach hat er sich überlegt, wer könnte diese Sprache sprechen. Und da Sprachen immer im Wandel sind, musste er die Geschichte des Volkes, das diese Sprache spricht, über eine längere Zeit sich ausdenken. Und daraus ist der Herr der Ringe geworden, beziehungsweise der Hobbit, den er dann für seine Kinder geschrieben hat. Das macht kein Autor. Da alle möglichen Fantasy-Autoren. Und das ist auch nicht schlimm. Aber es ist einfach, dieser Vergleich hinkt einfach mit allen möglichen anderen Fantasy-Autoren. Die haben eine tolle Geschichte, also meinetwegen auch wirklich eine gute Fantasy-Geschichte, und wollen die aufschreiben. Aber keiner von denen hat sich eine Sprache ausgedacht und ist danach auf die Idee gekommen, jetzt mache ich eine Geschichte draus. Das heißt, Tolkiens Werk funktioniert ganz anders. Es ist viel authentischer, weil er sich erst alles überlegt hat, erst den Hintergrund überlegt hat und dann dort seine Geschichte reingepackt hat. Er hatte die Welt und hat dann diese Geschichte angesiedelt. Und nicht, er hatte eine Geschichte und hat dann die Welt drumherum gebaut, wie so ein Potjomkinsches Dorf. Und das habe ich einfach bei keinem anderen Autor so erlebt. Und dementsprechend hinkt der Vergleich für mich immer. Aber das ist auch Grübelkackerei, sei es mal drum. Aber solche...
Nicht hier nur ex negativo. Was sind denn die Sachen, die dich direkt zum Ofen vorholen?
Oh, habe ich ein sehr gutes Beispiel. Ganz kurz. In einer einzigen Nacht muss Gustave von der Erde zum Mond einmal quer durch das ganze Universum und wieder zurückreisen. Denn er hat eine Wette mit dem Tod abgeschlossen, bei der es um nichts Geringeres geht als um sein Leben und um seine Seele. Walter Moers Wilde Reise durch die Nacht. Und vorne drauf, ihr müsst euch das Cover mal angucken. Unglaublich.
Tiges.
Ja, das sind die Bilder von Gustave Doré. Und die übersehen mit solchen kleinen Bannern Spannung, Humor, Abenteuer. Also das ganze Buch ist ein bisschen verrückt, aber dieser kurze Text, einmal frei. Also es geht um eine abenteuerliche Reise einmal quer und er hat mit dem Tod gewertet, bin ich schon dabei. Finde ich schon gut. Ist schon, das reicht schon. Das ist richtig gut. Zum Beispiel.
Cool. Sehr schön.
Oder auf Dan Simmons die Hyperion-Gesänge, das ist jetzt ein Sammelband. Da steht einfach nur drauf, Weltbestseller Hyperion, der Sturz des Hyperion erstmals in einem Band. Okay. Ein Zukunftsepos, das in der modernen Literatur ohne Vergleich ist. Okay. Und Stephen King sagt darüber, Dan Simmons schreibt wie ein Gott, ich kann kaum sagen, wie sehr ich ihn beneide. Das ist alles, was da hinten drauf steht.
Zitate von Stephen King, ne? Das auch war so beliebt, Ende der 90er, Anfang der 2000er, auf jedem Fantasy- oder Horrorroman stand drauf, was Stephen King dazu sagt.
Ja.
Das. Und bei Stephen King stand meistens Dean Koontz oder keine Ahnung.
Auch Stephen King. Stephen King sagt über Stephen King.
Aber das hat mich zu einem von mir jetzt durchaus, nee, nicht durchaus, sogar sehr geschätzten Autor gebracht. Ich war vor, oh Gott, das ist viele Jahre her, in Rostock in einer Buchhandlung und habe das Cover von Patria von Fernando Aramburu gesehen und dachte, Familiengeschichte ist schon cool, ja. Und sehe, wer empfiehlt das Buch? Mario Vargas Llosa. Und da war für mich klar, nehmen wir mit. Mal gucken, was passiert. Und hat sich gelohnt. Und seitdem lese ich den Autor immer. Ich habe nur jetzt überlegt, was sind denn für mich Wörter, wo ich sage, will ich lesen? Ich würde es eher andersrum sagen. Also, wenn ich jetzt auch gucke, was ich mir für Sachen rausgesucht habe für das kommende Halbjahr. Also, ein cooler Titel finde ich schon mal interessant. Also, ich habe hier beispielsweise so einen Titel. Ich gab dir Augen und du blicktest in die Finsternis. Fand ich erstmal ein cooler Buchtitel. Und dann hatte das wohl inhaltlich auch was mit pyrenäischen Märchen oder so Erzählungen zu tun, die dann mit drin verwurstet sind. Das fand ich schon interessant. Und ansonsten, das klingt jetzt komisch, wenn der Autor schon tot ist, gefällt mir das immer ganz gut. Also Beispiel, ich habe jetzt hier einen polnischen Nobelpreisträger von 1924 mit auf der Liste, weil da ein Buch von dem neu aufgelegt wird. Ich hatte seinen Namen davor noch nie gehört, aber dachte mir, naja, schad doch nicht, probieren wir es doch mal aus, was soll der Geiz? Neue Autoren haben es schwer, aber ich habe beispielsweise Percival Everett, wo ich jetzt sagen würde, ja doch, das klingt ganz interessant. Das Buch heißt Dr. No. Und auch da ist es aber eher sein Name. Weil der Inhalt war so eine James-Bond-Satire-Geschichte mäßig. Weiß ich nicht, ob mich das jetzt abholt. Aber ich brauche immer was Historisches. Das wäre schon immer ganz schön. Und meine Ex-Negativo-Wörter. Muss sich selbst finden oder Selbstfindung. Bin ich raus. Bin ich völlig raus. Wenn man das schon hinten draufschreiben muss, ist schlimm. Weil ganz viele Bücher leben von so einer Menschwerdung, von so einem Bildungsroman. Aber die wenigsten wollen das. Also Goethe, Wilhelm Meister, das ist der klassische Bildungsroman. Aber da würde jetzt keiner hinten draufschreiben, ja, Wilhelm Meister versucht, sich selbst zu finden. Nee, das passiert halt auf dem Weg, der sein Leben ist. Ohne, dass er das möchte. Oder, ja, wir versuchen hier Beziehungen zu irgendwem auszuloten. Lotet doch, Mensch, es muss doch in dem Buch noch ein bisschen mehr passieren, außer dass ihr kurz miteinander sülzt und versucht klar zu werden, ob ihr euch jetzt lieb habt oder nicht. Also solche Sachen langweilen mich schon beim Klappentext lesen, bin ich schon gelangweilt. Und das ist kein gutes Zeichen. Das wären jetzt so die Sachen, wo ich...
Sobald es so ein GZSZ-Vibe hat. Ne? Also sobald du merkst, es geht letztendlich inhaltlich erstmal per se nur um irgendein Beziehungskonstrukt, ohne dass dass das in irgendeiner Geschichte stattfindet. Also ich brauche dort immer noch ein bisschen Fleisch drumherum. Wenn das so ein bisschen so eine Beziehungsgeschichte in so einem Vakuum ist und du merkst, alles drumherum ist einfach nur zusammengestückelt.
Damit man ein Buch kriegen.
Damit man ein Buch hat, damit man einen Ort hat, wo diese Beziehungsgeschichte stattfinden kann.
Ich kann es noch konkreter machen, Philipp. Mich stören Bücher, wo zuerst das Thema feststand und man sich eine Geschichte ringsherum überlegt.
Ja.
Also Beispiel, irgendjemand lernt seine Sexualität kennen. Das darf nicht das Zentrale sein. Sondern beispielsweise ein Buch Call Me By Your Name. Ist genau die Geschichte. Aber das würde ich sagen, war die Geschichte zuerst da und das Sexualität kennenlernen kommt einfach mit dazu.
Bestandteil.
Das passiert halt mit da, also das ist auch ein großer Bestandteil des ganzen Buches. Ja. Aber es geht auch ganz viel um Liebe, Verliebtsein und enttäuschte Liebe zwischendurch, was halt alles mal so vorkommt. Aber nicht, dass jemand sich jetzt in stundenlangen Ergüssen, stundenlangen Ergüsse sind bei Sexualität immer ein bisschen schwierig von der Formulierung, aber
auf jeden Fall auch medizinisch gefährlich.
Aber und natürlich, wenn wir uns überlegen, das kann ich nicht sagen. Ich finde keine Formulierung, die mich nicht völlig
in die Scheiße
angreifbar macht. Ich lasse es einfach. Das wird nichts.
Ja, der Punkt ist doch der, dass alle guten Geschichten haben Beziehungen von Menschen in sich. Das heißt, wir müssen erzählt diese Geschichte. Die Beziehungen passieren von ganz alleine da drin. Zum Beispiel, also ich weiß, das ist ein Buch, da müsstest du mir jetzt, ich stelle jetzt eine These auf, Max, und du müsstest mir dann mit dem Nicken zu verstehen geben oder mit einem Jupp oder einem Nope, ob ich da richtig liege. Beispiel, Steffen Kopetzky.
Nicht sagen, dass. Nicht im Vorfeld sagen, ich will selber raten, welches Buch das ist.
Entschuldigung.
Ich glaube, es ist Steffen Kopetzkys Risiko.
Richtig, hättest du auch sofort erwarten. Geheimexpedition des Deutschen Reichs an den Hindukusch. Nach einem Plan des Orientkenners Freiherr Max von Oppenheim ziehen 60 Mann mit der Bagdadbahn zu Pferd und auf Kamelen durch Wüsten und Gebirge. Das Ziel, den Emir von Afghanistan und die Stämme der Paschtunen im Namen des Islam zum Angriff auf Britisch-Indien zu bewegen. Das ist der Klappentext. That's it. Historisches Setting. Ich würde vermuten, es geht hier auch um menschliche Beziehungen in diesem Buch, denn es hat, keine Ahnung, 720 Seiten. Und ich glaube nicht, dass auf 720 Seiten nur erzählt wird, wie die auf Kamelen durch den Hindukusch reiten und am Ende ankommen und sagen, so, jetzt wird Britisch-Indien mal wieder angegriffen und ansonsten rein zwischenmenschlich gar nichts passiert. These.
Jupp.
Jupp. Also, und das meine ich.
Tolles Buch, passender Klappentext, hat mir auch da beispielsweise, das habe ich ja durch ein Seminar, bin ich darauf aufmerksam geworden. Also ich musste es kaufen und lesen. Aber als ich dann, also ich habe die erstmal alle gekauft und mir danach überlegt, um was geht's da eigentlich, und habe dann reingeguckt und festgestellt, eigentlich, das ist interessanter als erwartet, lass mal jetzt schon anfangen. Das war also super. Ja? Ich glaube tatsächlich, und das wäre jetzt mein Vorschlag zur Güte für die Klappentexte. Es würde vielen, also A, das Marketing geht manchmal mit den Leuten durch. Da versucht man nämlich dann so Mode, also was gerade im Trend liegt, thematisch zwingend mit hinten drauf zu bringen, auch wenn es darum nicht geht. Zumindest nicht vordergründig. Sondern das ist halt auch mit Thema. So, als würde man bei Sonne und Beton hinten drauf schreiben, dass es dort um soziale Herkunft und so weiter geht. Das ist es, aber es ist erstmal auch ein ganz cooler Sommer. Also in dem Buch geht es primär um Freundschaft. Das Hauptthema des Buches ist nicht soziale Herkunft. Das kommt mit über den Weg, aber die Freundschaft spielt die zentrale Rolle. Und das heißt, wir müssen nicht immer Dinge problematisieren, die mitkommen, ja, aber die nicht zentral sind. Und bei Hochliteratur oder bestimmten Autoren, die dafür bekannt sind, Christian Kracht braucht keine Backstory. Also kein Sachen mehr hinten drauf. Ja. Wenn dort drei Leute schreiben, wie super sie es fanden, passt das völlig. Das gleiche übrigens bei Herfried Münkler. Da reicht es, wenn du hinten halt draufschreibst, um das geht's. Vielleicht noch zweimal irgendwelche Aussagen zu irgendwelchen Büchern von ihm, wo man dann wieder feststellt, es gibt eigentlich wenig negative Kommentare dazu. That's it. Und nicht auf Biegen und Brechen irgendwie was zusammenschustern, was am Ende A, wenig mit dem Inhalt zu tun hat, oder B, Tropes anspricht, um die es eigentlich gar nicht geht. So, das wäre so mein Take am Ende. Ich werde sie weiter nicht lesen.
Ja, zumal wenn es dann generisch wird. Wenn du dann in der Marketingabteilung jemanden sitzen hast, der oder die dann irgendwelchen Modetrends hinterherläuft und dann letztendlich aber auch nur ein Buch von vielen beschreibt. Und das, der Witz ist ja eigentlich, es sollte das Alleinstellungsmerkmal des Buches gewählt werden und nicht das aufgeschrieben werden, was es gleich macht zu 50.000 anderen Büchern, weil das ist dann auch kein Grund, das zu lesen. Aber wir hatten es ja ganz am Anfang, es ist halt wirklich ein zentraler Bestandteil der Buchvermarktung und das macht, glaube ich, diesen Druck aus, dort hinten zu performen. Das ist das Time to Shine für den Marketing Goglich oder die Marketing Frau, die da sitzt und da plötzlich ihre kleinen Texte absondern muss. Und dann kommt im Zweifelsfall halt auch einfach nichts Gutes raus. Also nicht unbedingt. Ne? Wir haben ja auch Beispiele genannt, in denen das wirklich auch gut funktioniert. Die Frage ist aber auch, wie viel Zeit haben denn Marketingabteilungen für die einzelnen Bücher? Lesen die vorher? Sind das Menschen, die sich mit Literatur so gut auskennen und mit diesen Büchern von den Autoren auch so gut auskennen, dass sie sagen, ich kann daraus wirklich einen guten Klappentext gestalten? Oder haben Sie überhaupt, oder leiten Sie am Ende sogar unter Zeitdruck und es heißt hier, du musst heute bitte noch 3 Klappentexte schreiben. Einmal für Kracht, einmal für Münkler und einmal noch für Walter Mörs. Machst du heute bis 16 Uhr noch fertig? Ja, da kann man auch nichts erwarten. Also wer könnte da unter diesen Bedingungen dann hervorragende Klappentexte veröffentlichen? Also das bleibt so ein bisschen im Unklaren dahinter.
Ich würde bloß noch, ich hatte ja gesagt, erstmal noch ein Beispiel für einen sehr, sehr guten Klappentext, an dem sich auch wunderbar beweisen lässt, warum der Klappentext von Christian Kracht eben weniger gut geeignet ist. Ihr müsstet mir jetzt noch mal ein Minütchen geben, dann würde ich jetzt noch mal dreimal was vorlesen.
Mhm, gerne.
Also, Ausgangspunkt war ja bei mir dieses Triggern in einer kleinen schottischen Stadt, Stromness auf den Orkney-Inseln Le Paul, ein Schweizer Dekorateur und Inneneinrichter. So, habe ich ein riesengroßes Problem mit. Und jetzt lese ich, es ist halt auch mein Lieblingsbuch, das, also nicht eins, nicht meins, es ist eins meiner Lieblingsbücher. Es ist von Stephen King, es ist S. Dort steht, in Derry, Maine schlummert das Böse in der Kanalisation. Alle 28 Jahre wacht es auf und muss fressen. 7 Freunde entschließen sich, dem Grauen entgegenzutreten und ein Ende zu setzen. Punkt. Und jetzt lesen wir das mal so vor, als hätte der Verlag von Christian Kracht diesen Text geschrieben. Ja? In Derry, Maine schlummert das Böse in der Kanalisation. Alle 28 Jahre wacht es auf und muss fressen. 7 Freunde. Man muss wissen, das Buch spielt zur Hälfte in der Kinderzeit und zur Hälfte in der Zeit, als sie erwachsen sind. 7 Freunde, von denen später mal einer ein Romanautor, einer ein Architekt, einer ein Reporter, einer ein Comedian, einer ein Leiter eines Chauffeurunternehmens, einer der Leiter einer Marketingforschung und die letzte eine Leiterin einer Modefirma wird, entschließen sich dem Grauen entgegenzutreten und ein Ende zu setzen. Diese Berufsbezeichnungen, die sind so kaputt, Es ist so unsinnig. Also die Berufe, die ich vorgelesen habe, sind durchaus wichtig später für das Buch. Aber es ist so unfassbar unwichtig auf einem Klappentext. Und das ist eben dieser Punkt, der mich bei Christian Kracht wirklich getriggert hat.
Na, der Job ist auch wichtig bei Christian Kracht. Aber wichtig ist er nicht für das Backcover, für den Text dann drauf. Hast du schon recht, ja.
Aber den weiß ich spätestens auf der dritten Seite weiß ich, wo der herkommt, weiß ich, was er beruflich macht und weiß ich, wie seine beruflichen Perspektive und Wünsche aussehen.
Dann wäre es vielleicht sogar sinnvoller gewesen, diesen Twist mit den Parallelwelten noch mit reinzunehmen. Es wird ja auch sehr schnell klar.
Ja.
Und damit verrätst du auch nichts. Also das macht nichts kaputt.
Genau.
Ja, und da weiß man so ein bisschen, das ist nämlich der Punkt, warum ich Klappentexte lese. Wenn ich mit dem Buch fertig bin und jetzt nicht für einen Podcast ein neues Buch raussuche, sondern für mich, wo ich sage, das lese ich für mich zwischendrin, dann gehe ich nach dem, worauf ich gerade Lust habe, so ein bisschen. Also es stehen immer irgendwie 15, 20 Bücher rum, die ich mal irgendwann gekauft habe, wo ich sage, oh, wenn ich mal darauf Lust habe oder darauf. Und dann gucke ich mir die an und dann lese ich nochmal vielleicht hinten kurz drüber. Trifft das gerade meinen Nerv? Und zwar, ist es gerade Science Fiction? Ist es Fantasy? Ist es Literatur? Ist es was Historisches? Etc. Also habe ich gerade Lust eher auf eine Erzählung, die sich nur um eine Person dreht? Habe ich eher Lust auf eine Erzählung in der Science Fiction zum Beispiel, die sich um Zivilisation dreht, also wo es eher so eine Makroebene hat, die behandelt wird. Oder möchte ich gerade eher was mit einzelnen Personen, wo es um Emotionen geht, lesen? Also wonach fühle ich mich gerade? Und dafür brauche ich manchmal diese Klappentexte.
Weil so ein Klappentext ist auch immer so ein Stück weit ein Versprechen. So hatte ich das damals aufgefasst. Also, wie gesagt, ich komme ja aus der Zeit, wo du nicht im Internet irgendwelche Rezensionen lesen musstest. Bei mir war das so, die Buchhandlung bei uns in der Stadt, ich komme aus einer Stadt mit, ich glaube, 16.000 Einwohnern, dementsprechend groß, in Anführungszeichen, war auch die Buchhandlung. Wirklich winzig klein. Es gab keinerlei Großmöglichkeiten, sich jetzt um Literatur zu informieren, also überhaupt nicht, wie wir es heute kennen. Das heißt, ich war fertig mit dem Buch und bin in die Buchhandlung reingegangen. Und dann hast du die Klappentexte. Und das Coole bei mir, vielleicht war die Buchhandlung auch so ein Stück weit schuld, dass ich an Stephen King hängen geblieben bin. Aus irgendeinem Grund, es war, egal wann du dorthin gegangen bist, es war immer wenigstens 3, 4 Stephen King Bücher drin. Ne? Dean Koontz.
Ja.
Das ist. Und hängen geblieben ist eines der tollsten Bücher, was ich gelesen habe. Jetzt ist mir der Name entfallen. Illuminati von
Dan Brown. Dein
Guilty Pleasure.
Dan Brown.
Im Österreich-Urlaub, ich habe das Buch, das ist so ein typisches Supermarktbuch und ich habe es tatsächlich auch in diesem kleinen Supermarkt in Österreich, das stand an der Kasse, in diesen Aufständern, habe ich es gekauft. in 3 Tagen gelesen und da mussten wir nochmal hin und ein anderes Buch kaufen. Und auch das hatte ich mir nur geholt aufgrund des Klappentextes.
Gott sei Dank. Meine ersten Klappentexte waren die 3 Fragezeichen-Bücher und da war immer die Frage, wofür schlägt sie denn diesmal hin? Was ist das mit dem Problem?
Genau.
Und das,
genau.
Ja, also ein kurzer, eben irgendwas, was einen anspricht. Gut.
Ja.
Noch jemand ein abschließendes Kommentar? Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch beiden. Das war eine sehr schöne, knackige Folge. Liebe Hörerinnen und Hörer, was eure Meinung dazu ist, interessiert uns natürlich auch. Schreibt es uns gerne unter die Folge hier bei Spotify oder bei Apple Podcasts oder natürlich auch gerne bei Instagram an Freundspitz Podcast. Und dann greifen wir das gerne mal auf. Vielen lieben Dank auch an dieser Stelle an all diejenigen von euch, die jetzt in den letzten Wochen und Monaten kommentiert haben. Sehr schön, dass ihr unsere Abiturfolgen so mögt, dass die so gut ankommen. Nicht nur in Deutschland, sondern auch, wie wir jetzt gelesen haben, in der Schweiz. Es freut uns natürlich sehr, dass das vor allem euch hilft bei oder hoffentlich hilft bei euren Abschlussprüfungen. Und wir wollen diese Tradition auch fortsetzen und dann nächstes Jahr wieder 2 weitere Prüfungs- bzw. Abitur-relevante Bücher lesen. Ja, das nur kurz dazu. Ansonsten bleibt wie immer nicht viel zu sagen, außer lest was Schönes, bleibt gesund und bis zur nächsten Buchbesprechung. Macht's gut. Ciao.
Bis dahin. Ciao.
Tschüssikowski.